SRF 1.
Das ist das Rendezvous mit den Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Die Post der Zukunft könnte auskommen mit bis zu 1200 Stellen weniger. Postchefin Susan Ruf sagt:
Diese Menschen werden wir versuchen, dass sie eine neue Stelle haben.
Was sagt der Gewerkschafter dazu? Der Profi-Verwaltungsrat soll Insiderwissen genutzt und sich an der Börse bereichert haben. Hans Ziegler muss 1,4 Millionen Franken zurückgeben. Einer der wichtigsten Fernsehsender im arabischen Raum soll verschwinden. Arabische Nachbarländer erpressen Katar, es solle Al Jazeera schließen. Ewiger Schnee, ewig erfolgreiche Tourismusdestination Schweiz, das war einmal. Wer heute mit Alpentourismus in der Schweiz Geld verdienen möchte, muss sich warm anziehen. Neue Wege sucht eine Tagung in Pontresina und wie im Tagesgespräch um 13 Uhr. Willkommen zum Rendezvous, sagt Ivana Pribakovic. Poststellen, sie gehören zum Quartier, im Dorf sind sie ein Treffpunkt. Poststellen gehören bei uns einfach dazu. Wenn die Post sagt, sie wolle möglicherweise Filialen schließen, dann geht im Land die Service-Public-Debatte los. Die Post sagt, sie komme ums Sparen nicht mehr herum. Bis 2020 kontrolliert sie schweizweit 460 Poststellen, ob die noch genug Gewinn abwerfen. Klar ist seit heute aber auch, 765 Poststellen sind gesichert. Zumindest noch 3 Jahre lang. Andrea Jacki.
Randregionen würden vernachlässigt, Stellen abgebaut. Seit die Post im letzten Oktober angekündigt hat, ihr Filialnetz zu überprüfen, wurde viel Kritik laut. Heute hat die Post ihre Strategie verteidigt. Er habe mit vielen Behörden Gespräche geführt, sagt Thomas Bauer, Leiter Poststellen und Verkauf. Man habe Anpassungen gemacht.
Zum Teil haben wir sicherlich auch regionale Bedürfnisse verstärkt mit einbezogen, also zusätzliche Poststellen garantiert, gerade wegen eben Geografie.
Zum Beispiel bleibe die Filiale in La Prévin im Kanton Neuenburg erhalten. Die Post sei aber auch auf die Bedürfnisse von Unternehmen eingegangen. Die Leitung hat beschlossen, mehr Zugangspunkte zu führen als noch im Oktober geplant. Neu sollen über 4.200 davon bestehen. Dazu zählen traditionelle Poststellen, aber auch der Service an der Haustüre oder die Agentur im Dorfladen. Dort aber kriegt man nicht jeden Service. Zum Beispiel kann man höchstens 500 Franken beziehen. Susanne Ruoff, Konzernchefin der Post, verteidigt die Agenturlösung.
Unsere Zahlen zeigen, dass das eben die Leute abheben, zum Beispiel gerade am Bankomat machen. Und wir untersuchen sehr genau das Kundenverhalten. Und genau darum können wir sagen, 97% der Postgeschäfte kann man genauso in einer Filiale einer Agentur erledigen.
Und zum Teil könnten Dorfläden dank den Postagenturen überleben. Bis 2020 will die Post also schweizweit rund 460 Poststellen überprüfen. Würden sie als von der Post betriebene Filialen wegfallen, wären 1200 Stellen in Gefahr. Susanne Ruoff.
Wir sind ein grosser Betrieb und diese Menschen werden wir versuchen, dass sie eine neue Stelle haben. Wir werden in den nächsten Jahren sehr viele Pensionierungen haben. Wir werden in der Zustellung weitere Leute suchen und. Weiterbildung, wir machen eine Jobbörse. Wir haben sehr viel investiert, gerade allen eigentlich hier auch etwas wieder anbieten zu können. Aber die Leute müssen auch wollen.
Fazit, 460 Poststellen werden in den nächsten Jahren überprüft. Gut 760 sind gesichert bis 2020. Was kommt danach? Thomas Bauer, Leiter Poststellen, weiß es nicht.
Weil ich kann nicht die Zukunft voraussehen, wie sich die Technologie entwickeln wird. Und für uns das Wichtigste ist, wie sich das Kundenverhalten verändern wird. Oder?
Sprich, je mehr Kunden ihre Geschäfte digital im Internet abwickeln, desto weniger Filialen braucht es.
Andrea Jacki zu den Plänen der Post. Bei mir im Studio ist nun Daniel Münger, der Vertreter der Gewerkschaft Syndicom. Herr Münger, die Post sagt, sie habe auf Kritik aus den Regionen reagiert. Wie sehen Sie das?
Also erstens, niemand in seinem Kanton kann den Kahlschlag beklagen. Die Post ist nicht alleine schuldig für diesen Kahlschlag, sondern die Politik, sprich die Parlamentarierinnen und die Parlamentarier, haben es in der Hand, dem ein Ende zu setzen. Ganz einfach mit einer Gesetzesänderung.
Postchefin Susan Ruf sagt, die Post werde zu den Angestellten schauen. Bis zu 1200 Stellen sind gefährdet. Erwarten Sie denn in dieser Situation jetzt eine Stellengarantie?
Ja, selbstverständlich erwarten wir, dass die Post dies zusammen mit uns gut angeht und gut umsetzt. Ich erwarte eine Anstellungsgarantie. Die Post ist ein genug großer Konzern mit genügend Möglichkeiten, diesen Transformationsprozess, sprich die Digitalisierung, von der sie immer spricht, mit ihren Mitarbeitern zu bewältigen.
Einige Dienstleistungen der Post sind heute ja nicht mehr gleich gefragt und von der Kundschaft offenbar auch nicht mehr erwünscht. Wie soll die Post denn Ihrer Ansicht nach sonst darauf reagieren?
Die Post ist ein Logistikkonzern. Die Logistik wächst jedes Jahr massiv und es ist ein physischer Markt, das ist tatsächlich so. Mehr Innovation und eine bessere Strategie und es sähe sofort anders aus. Das sagen alle Indikatoren, die sich hier aufstellen. Die Leitung der Poststellen und Verkauf sagt es tatsächlich auch immer so. Es ist nicht absehbar, was nach 2020 passiert. Das zeigt auf eine nicht sehr zukunftsgerichtete Strategie hin.
Was heißt mehr Innovation in einem Satz für Sie?
In einem Satz heißt das, sich der Digitalisierung dementsprechend anzupassen, aber selbstverständlich auch das Land, die volkswirtschaftliche Bedeutung und den Service Public nicht zu vergessen.
Danke, Daniel Mega von der Gewerkschaft Syndicom. Und damit zu den weiteren Meldungen mit Maybrit Horlacher.
Die Polizei in London hat Spekulationen bestätigt. Der Grund für den Großbrand eines Hochhauses letzte Woche ist ein Kühlschrank. Die Polizei teilte mit, dass noch nicht klar sei, ob das Modell zurückgerufen werde. Die Herstellerfirma will mit Tests herausfinden, ob die Geräte fehlerhaft sind. Die Polizei teilte weiter mit, dass weder die Außenverkleidung noch die Isolation des Hochhauses den Sicherheitsanforderungen im Fall von Bränden entsprochen hätten. Es werde nun geprüft, wie die Hersteller zur Rechenschaft gezogen werden können. Die Türkei ist nicht bereit, ihre Militärbasis im Golfstaat Katar zu schließen. Das hat Verteidigungsminister Fikri İşik dem türkischen Nachrichtensender NTV gesagt. Die türkischen Behörden hätten im Übrigen kein entsprechendes offizielles Gesuch erhalten. Zuvor hatten die vier arabischen Staaten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain, die Türkei aufgefordert, ihre Militäranlagen in Katar aufzugeben. Anfang dieses Monats hatten mehrere arabische Staaten die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Dies unter anderem, weil das Land die Terrormiliz IS unterstütze. Auf dem Weg von Nordafrika über das Mittelmeer sind seit Anfangsjahr mehr als 2100 Menschen gestorben. Wie die Internationale Organisation für Migration IOM mitteilte, kamen weitaus die meisten auf der zentralen Route zwischen Libyen und Italien ums Leben. Es ist laut IOM das vierte Jahr in Folge, in dem in dieser Zeitspanne mehr als 2000 Migrantinnen und Migranten im Mittelmeer starben. Gegen den Unternehmer Karl Hirschmann ist 2009 eine eigentliche Medienkampagne geführt worden. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht und heißt eine Beschwerde Hirschmanns wegen Persönlichkeitsverletzung teilweise gut. Karl Hirschmann wurde im November 2009 in Zürich verhaftet, wegen des Verdachts auf sexuelle Übergriffe. Medienunternehmen, die heute alle zur Tamedia gehören, veröffentlichten anschließend mindestens 140 Berichte zum Thema. Dabei hätten sie übermäßig persönliche Informationen aus Hirschmanns Leben veröffentlicht, diese aufgebauscht und ihn bloßgestellt, halten die Bundesrichter nun fest. Ob Medien der Tamedia auch zwei Jahre später, 2011, an einer persönlichkeitsverletzenden Kampagne teilnahmen, muss nun erneut das Zürcher Handelsgericht beurteilen. Vier von fünf sexuell aktiven Personen in der Schweiz verhüten, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Das zeigt der erste Verhütungsbericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. Befragt wurden Personen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren. Am häufigsten würden sie dazu Kondome oder die Pille verwenden. So setze jede vierte Frau auf die Pille als Verhütungsmittel. Auch Frauen, die ein erhöhtes Risiko für Komplikationen haben, verhüteten oft so. Insgesamt wurde bei der letzten Befragung 2012 häufiger verhütet als in den Jahren davor. Das sei zufriedenstellend, schreiben die Studienautorinnen. Allerdings gäbe es Handlungsbedarf bei der Information und der Beratung von Patientinnen, die die Pille einnehmen. Der Blick aufs Wetter. Heute und morgen scheint teils die Sonne, teils hat es Wolken. Vor allem in den Bergen gibt es einzelne Platzregen und Gewitter. Es ist beidseits der Alpen heiß, bei 30 bis 34 Grad.
Rendezvous, es ist 20 vor 1. Insiderhandel ist nicht leicht nachzuweisen. In diesem Fall ist es der Finanzmarktaufsicht aber gelungen, und zwar in einem prominenten Fall. Gemäß unseren Informationen handelt es sich bei den Beschuldigten um den einstigen Profi-Verwaltungsrat Hans Ziegler. Als Tänzer auf vielen Hochzeiten soll er sein Wissen über Firmeninternas missbraucht und davon finanziell profitiert haben. Deshalb muss er jetzt dem Bund 1,4 Millionen Franken zurückgeben. Jan Baumann ordnet den Fall ein.
Der Finanzmarktaufsicht FINMA ist mit dem einstigen Starsanierer Hans Ziegler ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Dick ist der Fisch nicht primär, weil Ziegler eine prominente Figur der Schweizer Wirtschaftswelt ist, sondern weil es sich, wie die FINMA selbst sagt, um einen gravierenden Fall handelt, den sie nun abschließen konnte. Man stelle sich vor, da bereichert sich ein Wirtschaftskapitän und hochbezahlter Profiverwaltungsrat zahlreicher Industriefirmen systematisch über Jahre hinweg, indem er sein Wissen missbraucht. Weiß er, dass ein Firmenzusammenschluss oder Verkauf bevorsteht, kauft er Wertschriften. Sobald dann auch die Öffentlichkeit von der Nachricht erfährt, steigen die Aktienkurse. Die Folge: dank des Insiderwissens macht der Mann an der Börse Kasse. Und zwar im großen Stil. 1,4 Millionen Franken unrechtmäßig erzielte Gewinne zieht nun die FINMA ein in ihrem Verfahren. Wichtig zu wissen ist allerdings, noch steht nicht offiziell fest, dass es sich tatsächlich um Hans Ziegler handelt. Quellen bestätigen dies aber gegenüber Radio SRF. Und Ziegler selber hat bisher nicht auf eine Anfrage von Radio SRF reagiert. Bekannt ist aber schon seit November, sowohl die FINMA als auch die Bundesanwaltschaft ermitteln beide gegen Ziegler, und zwar wegen Insiderhandel. Der 65-jährige Firmensanierer hat seither seine wichtigsten Verwaltungsratsmandate verloren. Er nahm umgehend den Hut bei der Industriegruppe Oerlikon und dem Stahlhersteller Schmolz und Bickenbach. Auch beim deutschen Roboterkonzern KUKA hat er sich zurückgezogen. Im Unterschied zur FINMA hat die Bundesanwaltschaft als Strafbehörde ihre Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Klar ist jedoch schon heute, die Verwaltungsräte börsenkotierter Schweizer Firmen treiben ein gefährliches Spiel, wenn sie ihr geheimes Wissen missbrauchen. Fliegt die Sache auf, ist der Ruf ruiniert und es drohen drakonische Strafen. So gesehen lautet die heutige Botschaft der FINMA: Passt auf, wenn wir euch erwischen, wird es teuer.
Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. In der Türkei wird 17 Journalistinnen und Schriftstellern der Prozess gemacht. Fair sei da nicht, sagt die Journalistin in Istanbul.
Kein Richter traut sich im Moment ein Urteil zu fällen, wenn der Präsident schon eine Vorverurteilung gemacht hat.
Das Interview im Rendezvous. Und für Fans der Champions League ein Gedanke aus dem Abseits.
Es wird in Zukunft nicht mehr selbstverständlich sein, dass der gesamte Sport in dieser Breite, wie wir ihn im Moment haben, auch in Zukunft auf den Kanälen der SRG auch in Zukunft zu sehen sein werden.
Zahlen für gewisse Sportübertragungen, das Schreckgespenst aus der Nähe betrachtet. Blut, Knochen und Leichen erschrecken ihn nicht mehr. Einer der renommiertesten Kriminaltechniker der Schweiz geht in Pension und erzählt kurz vor eins über seinen filmreifen Job. Zuerst aber ins kleine, reiche Wüstenland Katar. Katar gerät weiter unter Druck. Das Land leidet seit über 3 Wochen unter der Blockade der Nachbarländer. Diese werfen dem kleinen, aber reichen Land vor, es unterstütze Terroristen. Und jetzt formulieren 4 arabische Staaten, darunter Saudi-Arabien, unter welchen Bedingungen sie diese Blockade aufheben würden. Es ist eine lange Liste von 13 Maßnahmen, einige davon weitgehend. Bei mir im Studio ist nun ein Kenner der Region, unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger. Welches ist die schmerzhafteste dieser 13 Forderungen?
Ich denke, am schwierigsten zu erfüllen für Katar ist es, die Beziehungen zum Iran herunterzufahren, vor allem, wenn damit gemeint sein sollte, auf Null herunterzufahren, also abzubrechen, was man im Moment noch nicht sicher weiß. Denn Katar und Iran beuten gemeinsam ein riesiges Erdgasfeld aus und ohne Beziehungen untereinander müsste man das wahrscheinlich stoppen. Aber schlimm und problematisch für Katar, für das Emirat, ist auch die Forderung, den Sender Al Jazeera zu schließen, denn der ist für das Land enorm wichtig. Es hat Hunderte von Millionen in diesen Sender gesteckt in den vergangenen 2 Jahrzehnten. Al Jazeera, kann man ohne Übertreibung sagen, hat Katar eigentlich überhaupt erst auf die internationale Landkarte gebracht. Es ist also auch viel Prestige, viel Image damit verbunden. Und es hat Katar ermöglicht, sich, was nur zum Teil stimmt, als modernes, aufgeschlossenes Emirat darzustellen. Und Al Jazeera ist auch ein Instrument der katarischen Außenpolitik. Das hat man im arabischen Frühling gemerkt, als Katar über Al Jazeera die Muslimbrüder unterstützt hat.
Von dem her hätte die Schließung von Al Jazeera auch Folgen weit über Katar hinaus.
Genau, für die ganze arabische Welt, das zumindest seit Al Jazeera nämlich vor 21 Jahren seinen Sendebetrieb aufgenommen hat, da kam das praktisch einer medialen Revolution in dieser Weltgegend gleich. Es gab ja dort zuvor nur langweilige, streng zensurierte Staatssender. Bei den Zeitungen war es genau gleich, bei den Radiosendern ebenfalls. Auch Al Jazeera ist natürlich nicht völlig frei. Man spürt da schon den Einfluss des Emirats und über katarische Innenpolitik würde man sich sicher nicht auf Al Jazeera informieren, aber es war ein gewaltiger Sprung nach vorne in dieser Weltgegend. Es gab plötzlich kritischen Journalismus, auch beeinflusst von Reportern der BBC, von CNN. Al Jazeera fand ein riesiges Publikum und zwang auch andere arabische Länder, ein bisschen mehr Offenheit walten zu lassen in ihrer Presselandschaft. Wenn Al Jazeera nun verschwindet, droht dort ein Rückschritt.
Worum geht es denn eigentlich Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten bei dieser Forderung? Also, was versprechen Sie sich von einer Schließung?
Man möchte sicher den Emir von Katar zu einem Gesichtsverlust nötigen. Etwas, was Katar wehtut, soll es tun müssen. Vor allem aber sieht man die Chance, etwas zu erreichen, was man mehr oder weniger heimlich schon lange will, nämlich, dass dieser lästige, weil eben doch zum Teil kritische Sender verstummt. Denn der hat natürlich auch andere arabische Länder, nicht zuletzt Saudi-Arabien, zumindest gelegentlich kritisiert. Und den hofft man nun mit diesem Schritt wegzuhaben.
Ihre Einschätzung, wird Katar nachgeben und Al Jazeera wirklich schließen?
Das hängt im Moment noch von verschiedenen Faktoren ab. Zunächst von der Frage, wie hart werden die Sanktionen auf Dauer durchgesetzt? Denn diese Sanktionen schaden nämlich auch den Geschäften in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Ägypten, in Saudi-Arabien. Also möglicherweise werden die ein bisschen aufgeweicht mit der Zeit. Dann die Frage, wie isoliert ist Katar tatsächlich? Es wird ja in Sachen Lebensmitteln vom Iran unterstützt, militärisch von der Türkei. Die Frage ist auch, zieht der Westen seine Investitionen ab? Entscheidend wird aber die Haltung der Vereinigten Staaten sein. Die haben ja zunächst vor allem Präsident Trump voll auf die saudische Position gesetzt, also gegen Katar. Jetzt hat man plötzlich gemerkt, dass es eine riesige amerikanische Militärbasis in Katar gilt und dass es vielleicht auch nicht so gut ist für die amerikanische Außenpolitik, für den amerikanischen Einfluss in der Region, wenn die Golfstaaten, klassische Verbündete der USA, unter sich gespalten sind. Also die amerikanische Position ist wohl noch nicht endgültig gemacht und von ihr wird vieles abhängen.
Danke für die Einschätzungen, Friedrich Steiger. Der Prozess läuft seit Montag in Istanbul. Ein Prozess gegen türkische Intellektuelle, gegen 17 Journalistinnen und Schriftsteller wegen eines Putschversuchs. Unter den Angeklagten vor Gericht Ahmet Altan, Chefredaktor der inzwischen geschlossenen Zeitung Taraf, dann sein Bruder Mehmet Altan, Ökonomieprofessor und Autor, und die regierungskritische Journalistin Nazlı İlçak. Der Antrag der Staatsanwaltschaft für die drei: lebenslange Haft. Frage an Inga Rock, Journalistin und Mitarbeiterin der NZZ in Istanbul. Ist das Thema in der Öffentlichkeit überhaupt präsent?
Wenn man die Pro-Regierungsmedien anguckt, ist es nicht präsent. Da ist klar, das sind Terroristen. Aber so die regierungskritische Presse verfolgt es genau. Zum Beispiel die Zeitung Cumhuriyet, die ja auch angeklagt ist. Und dann gibt es Prozessberichterstatter, die eben darüber berichten, über soziale Medien.
Die drei Journalisten sind festgenommen worden im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Fethullah Gülen. Was wird diesen drei eigentlich genau vorgeworfen?
Es geht konkret um Kolumnen und Fernsehauftritte dieser drei Autoren und Journalisten. Und dabei geht es vor allen Dingen um eine Fernsehsendung am Vorabend des Putschversuches am 14. Juli auf einem Gülen-nahen Sender. Da haben sie gesagt, ja, es gibt eben diese Strukturen, die versuchen, den Staat zu kontrollieren. Und es gab auch immer wieder Putschversuche in diesem Land. Und man weiß nie, wann das wieder ausbricht. Und das wird ihnen jetzt zum Vorwurf gemacht, dass sie damit eine kodierte Botschaft an die Putschisten geschickt hätten. Ziemlich absurd.
Gegen die Haft der Journalisten und Intellektuellen haben Kulturschaffende aus aller Welt einen Protestbrief geschrieben. Selbst der sonst zurückhaltende türkische Nobelpreisträger Orhan Pamuk hat den unterzeichnet. Woher kommt eigentlich dieser große Einsatz für die Intellektuellen in der Türkei?
Das sind drei bekannte Personen, die da vor Gericht stehen. Es geht bei dem Einsatz der Intellektuellen und Schriftsteller aus dem Ausland um das Grundsätzliche und ich denke auch vor allen Dingen um Ahmet Altan und seinen Bruder, die eben hier bekannte Größen sind und auch für liberale Werte eingetreten sind. Und das ist eine Grenze erreicht worden, wo man sagt, wir, also diese Menschen, diese Personen, werden wegen ihrer Gesinnung abgeurteilt und nicht wegen tatsächlicher Straftaten.
Also die Kernfrage, die sich jetzt stellt, ist, wie gut funktioniert noch die türkische Justiz? Darum die Frage, läuft der Prozess bis jetzt fair?
Die türkische Justiz funktioniert überhaupt nicht mehr. Ahmet Altan selber ist nicht ins Gericht gebracht worden, das ist auch sehr typisch, sondern über Videolink aus der Haftanstalt westlich von Istanbul zugeschaltet worden. Und da sagte jetzt sein Verteidiger, die Erklärung meines Mandanten habe ich nicht zuerst erhalten, sondern die wurde vom Gericht beschlagnahmt und erstmals an die Richter gegeben. Also das ist zum Beispiel doch ein ganz eklatanter Verstoß gegen Rechtsstaatlichkeit.
Wie verhalten sich in dieser Situation eigentlich die Staatsanwälte und auch die Richter?
Die haben Angst. Also der Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ja mehrfach klargemacht, das sind Terroristen. Er hat gesagt, 177 Journalisten sitzen im Gefängnis, einer wegen Mordversuches und alle anderen sind Terroristen. Kein Richter traut sich im Moment ein Urteil zu fällen, wenn der Präsident im Grunde genommen schon eine Vorverurteilung gemacht hat. Die Richter haben Angst und sie sind zum Teil auch einfach überfordert.
Das heißt, es ist klar, das wird lebenslange Haft geben.
Davon muss man ausgehen. Also was jetzt passieren kann, ist, dass die Richter nochmal eine Eingabe der Staatsanwalt verlangen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Urteil so gefällt wird, wie es die Anklage fordert.
Einschätzungen von Inge Rock aus Istanbul gehört im Rendezvous. Und hier noch die SRF-Verkehrsinfo von 12.52 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen. Ab Dietikon Stau und bis zu 30 Minuten Zeitverlust wegen eines Pannenfahrzeugs nach dem Gubristunnel. Folglich Rückstau auf dem Westring ab Urdorf Süd. Fußball und Eishockey im Fernsehen, das ist attraktiv und gefragt. Wer die Fernsehrechte hat, hat Macht und Geld. Kein Wunder drängen immer mehr Anbieter auf den Markt. Die Preise für die Übertragungsrechte steigen und steigen und sind für viele öffentlich-rechtliche Fernsehstationen plötzlich zu hoch. Sie steigen aus. Wie in Deutschland, wo sich private Anbieter die Rechte für die Champions League gesichert haben. Auch in der Schweiz überlegt sich die SRG, die Spiele der Champions League schon bald nicht mehr zu zeigen. Gezwungenermaßen. Dennis Schmutz.
Die Schmerzgrenze sei erreicht, sagt Roland Mägerle, Sportchef der SRG, zu der auch Radio und Fernsehen SRF gehören. Rund 50 Millionen Franken hat die SRG im Durchschnitt in den letzten 5 Jahren ausgegeben für Sportrechte.
Also innerhalb der SRG haben wir beschränkte Mittel und die haben sich in den letzten Jahren eigentlich nicht groß verändert, respektive sie sind eher leicht zurückgegangen und wir müssen mit unseren Stärken überzeugen und ansonsten wird es tatsächlich mal der Fall sein, dass wir uns etwas nicht mehr leisten können.
Es kann also sein, dass die Champions League bald nicht mehr zu sehen ist auf SRF 2 und den anderen Fernsehsendern der SRG. Zurzeit laufen gerade die Verhandlungen für die übernächste Saison. Gut möglich, dass die Spiele ab dann ins Bezahlfernsehen wandern. Dort können die Fußballverbände und Ligen normalerweise mehr Geld hereinholen, weil die Bezahlsender grundsätzlich bereit sind, mehr zu bezahlen als öffentlich-rechtliche Sender. Und die Konkurrenz wächst. Immer häufiger buhlen auch Telekommunikationsunternehmen um TV-Rechte. In der Schweiz etwa die Kabelnetzbetreiberin UPC oder die Swisscom-Tochter Teleclub. Mit den Sportrechten wollen sie neue Kunden gewinnen. Für ihre Fernsehboxen, aber auch für die kombinierten Internet-, Mobil- und Festnetzabos. Mehr Anbieter, die einander die Preise in die Höhe treiben, die Fußballclub freut's, wie Holger Blask sagt. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Deutschen Fußballliga GmbH und jeweils dabei, wenn die Fernsehrechte für die deutsche Fußballliga vergeben werden.
Das geht dann finanziert sowohl die Infrastruktur, Stadien, die Nachwuchsleistungsförderung, aber natürlich auch den Spielerkader. Und da sich die Clubs natürlich auch international im Wettbewerb, sei es in der Champions League, aber auch auf dem Transfermarkt begegnen, ist es natürlich aus unserer Sicht ganz wesentlich, dass wir da die Wettbewerbsfähigkeit erhalten.
Der Preis für die Sportrechte in der Bundesliga hat gegenüber der letzten Vergabeperiode um 85% zugenommen. Erstmals waren es mehr als 1 Milliarde Euro und das alleine für die Rechte in Deutschland. Dazu kommen noch Einnahmen für internationale Rechte, wo die Verhandlungen zum Teil noch laufen. Doch der Schuss könnte für die Sportverbände und Clubs auch nach hinten losgehen. Dann, wenn die Sponsoren plötzlich abspringen, weil im Bezahlfernsehen weniger Leute ihre Werbung sehen. Das sagt Berthold Heil, Inhaber einer österreichischen Beratungsfirma im Bereich Sport.
Ich erlebe die Diskussion auch mit Profiteams in Österreich gerade sehr intensiv, wo die Sponsoren bereits kommuniziert haben, dass sollte zukünftig das Live-Spiel im öffentlichen Fernsehen in Österreich wegfallen, man halt zu geringeren Sponsoreninvestitionen nur noch bereit wäre. Und da muss man sich in der Tat fragen, ist dieser Effekt im Sinne der Teams?
Denn die Sponsorengelder machen, nebst den Einnahmen mit den Fernsehrechten, einen großen Teil des Budgets der Clubs aus. Für die Sportverbände und Clubs wird die Vergabe der Fernsehrechte zunehmend zur Gratwanderung. Sie müssen eine Balance finden, wie sie möglichst viel Geld hereinholen und trotzdem Publikum und Sponsoren zufriedenstellen.
Er ist eine richtige Schnüffelnase, ein Spurenleser. Dank ihm wurden Morde, Einbrüche und Unfälle aufgeklärt. Peter Pfefferli ist Kriminaltechniker, und zwar einer der besten der Schweiz. Der gebürtige Solothurner arbeitete über 30 Jahre als Forensiker bei der Zürcher Kantonspolizei. Zuletzt leitete er das Forensische Institut Zürich. Jetzt geht er in Pension. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner hat ihn an einem seiner letzten Arbeitstage getroffen.
Nein, das hier ist nicht CSI Zürich, sondern ein ganz normales, eher enges Labor im dritten Stock am Forensischen Institut in Zürich. Nichts erinnert an die hypermodernen Arbeitsräume, die man in den beliebten TV-Serien wie CSI sieht. Serien, in denen die Forensiker in der kürzester Zeit die spektakulärsten Fälle aufklären. Manchmal müsse er sogar der Staatsanwaltschaft oder der Polizei klarmachen, dass CSI nur sehr wenig mit seiner täglichen Arbeit zu tun habe, sagt Peter Pfefferli.
CSI ist Wunschdenken, ultra einfach dargestellte Untersuchungsmethoden, die in Tat und Wahrheit eben viel komplexer und zum Teil auch viel anspruchsvoller sind und wo dann manchmal die Frage stellt, können wir das auch, haben wir das auch, ist das bei uns auch möglich? Und da müssen wir halt auch manchmal sagen, nein, das gibt es nicht.
Natürlich werde auch in Zürich mit modernster Computertechnik gearbeitet. Bald sei auch der Einsatz von 3D ein Thema in der Forensik, so Pfefferli, oder virtuelle Realität, um Tatorte auch später noch untersuchen zu können. Aber vieles sei auch heute noch klassische Handarbeit, zum Beispiel unter dem Mikroskop oder in einem abgedunkelten Raum, wie er sich gleich neben dem Labor befindet. Peter Pfefferli zieht einen blickdichten Vorhang zur Seite.
Wir gucken geschwind rein.
Dahinter stehen in einer abgedunkelten Nische zwei seiner Kollegen, gekleidet in weiße Laborkittel. Beleuchtet von grellem UV-Licht suchen sie auf einer Geldkassette nach Spuren.
Hier innen wird jetzt gerade mit optischen Methoden Spuren gesucht. Und wie man sieht, haben die Mitarbeiter auch spezielle Brillen an, damit man den Lumineszenzeffekt, den man hier suchen, auch wahrnimmt.
Spuren und ihre Deutung. Peter Pfefferli war schon immer davon fasziniert und deshalb habe er sich 1973 nach dem Gymnasium für ein Forensikstudium an der Universität Lausanne entschieden. Seit 1986 arbeitet er bei der Zürcher Kantonspolizei. Seither habe es viele technische Fortschritte bei der Spurensicherung gegeben, sagt Pfefferli. Aber die grundsätzliche Aufgabe des Forensikers habe sich nicht verändert.
Es geht um Spuren suchen, Spuren sichern, Spuren untersuchen und Spuren bewerten. Das ist immer noch gleich.
Der größte Fortschritt kam vor gut 30 Jahren mit der DNA-Technik. Diese habe viel verändert in der Forensik.
Zum einen eine neue und sehr schlagkräftige oder eben beweiskräftige Spur für die direkte Personenidentifizierung, eine biometrische Spur. Also was man vorher während mehr als 100 Jahren vom Fingerabdruck her gekannt und genutzt haben, ist jetzt ergänzt worden mit einer neuen Dimension. Und das hat unsere Möglichkeiten erweitert.
Die Beweiskraft von DNA, gerade vor Gericht, sei um ein Vielfaches höher als bei herkömmlichen Spuren, so Pfefferli. Trotzdem gäbe es immer wieder Tatorte, an denen sich keine brauchbaren DNA-Spuren finden ließen. Deshalb aber auch die herkömmliche Sicherung von Spuren, zum Beispiel mit Klebeband oder Fingerabdruckpulver, nichts von ihrer Bedeutung verloren. Peter Pfefferli selbst war in den letzten Jahren nur noch selten an der Front, seit er 2010 die Leitung des Forensischen Instituts übernommen hat. Er habe in seiner Zeit viele Tatorte und Unglücksstellen gesehen.
Was einem so bleibt, sind die Ereignisse wie Tsunami, Katastrophenopferidentifizierung oder Flugzeugabsturz wie Swissair Halifax, die bleiben einem schon in Erinnerung.
Auch nach seiner Pensionierung bleibt Peter Pfefferli der Forensik treu. So wird er zum Beispiel weiter Vorlesungen an der Universität Zürich halten und dort seinen jungen Zuhörern den Unterschied aufzeigen zwischen dem kriminaltechnischen Alltag und der übertriebenen TV-Version der Forensik à la CSI.
Der Bericht von Christoph Brunner. 13 Uhr. Der Alpentourismus schwächelt, Tourismusregionen stehen unter Druck. Wie noch Touristen anlocken? Darüber zerbrechen sich Touristiker den Kopf an einer Tagung. Wir sprechen mit zwei von ihnen gleich im Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News nach den Schlagzeilen mit Maybrit Aulacher.
Längerfristig soll es noch 800 bis 900 traditionelle Poststellen in der Schweiz geben. Das ist das Ergebnis von mehrmonatigen Gesprächen zwischen der Post und Vertretern aller Kantone. Der Hochhausbrand in London ist durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst worden. Wie die Polizei mitteilt, wird die Herstellerfirma untersuchen, ob die Geräte generell fehlerhaft sind. Die Türkei ist nicht bereit, ihre Militärbasis im Golfstaat Katar aufzugeben. Das hat der türkische Verteidigungsminister Fikri İşik gesagt. Zuvor hatten 4 arabische Staaten die Schließung gefordert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.